Herr Blau, Sie dürfen schon mal Platz nehmen. Das wird eine muntere Diskussion, liebe Anwesende, was Sie nicht sehen konnten. Ich habe es aus dem Augenwinkel nämlich schon beobachten können, wie die Köpfe der anderen drei Mitdiskutanten schon angefangen haben zu rauchen, während Herr Blau noch am Referieren war. Die Punkte, die genannt wurden, wollen wir jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, plus einige, die aus nationaler Sicht des deutschen Journalismus mit Sicherheit auch noch hinzukommen. Ich darf deshalb zu mir auf die Bühne bitten, Marion Horn, die Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Ganz herzlich willkommen. Robert Schneider, den Chefredakteur des Focus. Bitteschön. Und Jörg Voss, den Chefredakteur der Funke Zentralredaktion. Auch Ihnen ein herzlich willkommen. Herr Schneider, hierher bitte. Die Handmikrofone sind für Sie jeweils. Bei mir wird die Verkabelung hoffentlich ausreichen. So, da sind einige Punkte gerade gesetzt worden. Mal schauen, wie weit wir kommen. Frau Horn, die gesellschaftliche Aufgabe des Journalismus. Zum einen, sehen Sie die, dass wir sie in der von Herrn Blau skizzierten Form überhaupt haben? Und wenn ja, wie nehmen wir sie wahr, ohne das, was wir bisher als journalistische, ich sag mal, Unabhängigkeit verstanden haben und eben auch diese Neutralität, ob wir das dann so überhaupt noch weiterleben können?
Sie an? Ja, vor dieser Art Frage hatte ich Angst.
Ich doch.
Wow, komplex. Womit fange ich an? Also erstmal glaube ich, und das hat Herr Blau ja eben auch nicht anders gesagt, dass natürlich erstmal grundsätzlich die Geschichte, wir wollen unsere Leser informieren und ein Stück weit auch unterhalten. Ich glaube, das war bei Ihnen eben nicht der Fall, aber ich glaube, da sind wir uns ja auch alle einig. Ich habe immer noch den Satz von Ihnen im Kopf, eben was das Thema einer guten, also einer überzeugenden Idee, wie man Europa sexy, nenne ich es jetzt mal, machen könnte. Und ich fürchte, da finde ich zwar den Ansatz, den Sie formuliert haben, großartig. Ich glaube aber, bis eben glaubte ich nicht, dass es meine Aufgabe ist. Bis eben glaubte ich, dass das die Aufgabe der Politiker sei, zu erklären, was daran denn nun so sexy ist, dass es eben darüber hinausgeht. Aber ich fürchte, ich habe Ihre Frage nicht wirklich beantwortet.
Wir haben Zeit.
Sagen Sie mir den Mittelteil nochmal, die war so komplex. Also das ist eigentlich genau die Art von Journalismus, die ich schwierig finde, wenn man die Frage schon gar nicht mehr so richtig versteht.
Naja, einfach nur genau das, was Herr Blau gesagt hatte, diese gesellschaftliche Verpflichtung, ob Sie die sehen, ob Sie die auch anerkennen und annehmen.
Ich denke, meine Verpflichtung ist, sauberen Journalismus im Sinne von er stimmt, im Sinne von, er hat den Menschen zugehört und natürlich ist hoffentlich kein Journalist so abgebrüht, dass ihm egal ist, wie es dem Land geht und wie es der Welt geht. Also dass er natürlich ein gewisses Sendungsbewusstsein Richtung, es soll gut laufen, hoffentlich hat. Aber ich glaube nicht, dass wir die Aufgabe haben, unsere Leser zu erziehen oder die Welt zu gestalten, das glaube ich nicht.
Wie sieht es auf der Seite aus, Herr Schneider?
Also ich schließe mich dem an, bei aller Sympathie, ich sehe mich jetzt nicht als Marketingchef der EU. Ne? Und deshalb unterstreiche ich das, was Marion sagt. Trotzdem ist es natürlich bedauerlich, dass Deutschland auch, ich glaube, hauptsächlich aufgrund der Sprachproblematik, so eine kleine, zarte Stimme hat gegen die britische Öffentlichkeit und mediale Übermacht.
Herr Kuss, brauchen wir eine lautere deutsche Stimme auf EU-Ebene und auch weltweit?
Ja, wir brauchen grundsätzlich eine laute Stimme, aber ich glaube gar nicht, dass wir so wenig selbstbewusst sein müssen. Die Wahrnehmung Deutschlands ist groß. Angela Merkel schafft es regelmäßig auf die Titel der großen Magazine bei Forbes. Es wird viel auf Deutschland geguckt und die deutsche Politik ist wahnsinnig relevant und ich glaube auch nicht, dass große internationale Konzerne ihre Investitionsentscheidungen auf dem Narrativ der deutschen Medien basieren, sondern die gucken ganz anders, wenn die Chinesen investieren wie verrückt in Deutschland, und ich glaube nicht, dass sie sich große Gedanken machen, was in deutschen Zeitungen steht zu dem Thema. Also ich glaube, wir brauchen eine große Stimme. Ja, es stimmt, unsere Köpfe haben eben geraucht bei dem Vortrag von Wolfgang Blau. Da komme ich jetzt auf das Thema, das mich wirklich fast vom Sitz gerissen hat, nämlich die Frage, sollten wir der AfD eine Stimme geben? Ja oder nein? Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihre Empfehlung, wir sollten es nicht tun. Und das hielt ich für einen dramatischen Fehler, der die Situation, die wir gerade erleben, noch für ein Vielfaches schlimmer machen wird, wenn wir sagen, Wir reden mit ihnen nicht, wir bieten ihnen kein Forum. Die Talkshows müssen selbst entscheiden, wen sie einladen. Aber natürlich werden wir uns in unseren Blättern mit der AfD auseinandersetzen. Wir werden sie genauso hart und kritisch befragen, wie wir es mit anderen Parteien tun. Und wenn wir es nicht tun, setzen wir uns völlig zu Recht im Vorwurf aus, dass wir unsere Leser brainwashen wollen und dass wir demokratische Vorgänge, die völlig in Ordnung sind, ja, wir reden von demokratisch legitimiert gewählten Personen, wenn wir die ausgrenzen wollen. Ich glaube, wir hätten dann bei der nächsten Wahl nicht das Ergebnis, das wir hatten, sondern vielleicht hätten die 30%, ja, und hätten Verhältnisse wie in Österreich oder in Frankreich. Und ich glaube, das sollten wir auf keinen Fall tun. Es würde die Situation nur verschlimmern.
Zumal wir noch größeres Glaubwürdigkeitsproblem hätten, würden wir sie ausgrenzen, oder?
Ja, ich glaube, jetzt muss ich mal einsteigen. Also auf keinen Fall sie auszugrenzen oder sie zu ignorieren, aber sehr klare Spielregeln zu definieren, welche journalistischen Theaterstücke man immer noch mal durchexerziert, ohne jeden Erkenntnisgewinn. Das gilt natürlich nicht nur für AfD-Politiker, aber wenn Sie es mit einem Politiker zu tun haben, wie Nigel Farage, der keine einzige Frage beantwortet, Sie vor dem Interview und spätestens nach dem Interview noch auf Social Media vorführt, dann ist es einfach eine andere Preisklasse. Und gleichzeitig müssen Sie natürlich, was jetzt der Guardian zum Beispiel in den USA sehr gut macht und was Macron auch in seinem Wahlkampf gut gemacht hat, ist, dass er nie die Motive verunglimpft, Le Pen zu wählen oder AfD zu wählen. Das war ein Fehler, den Hillary Clinton gemacht hat, dass sie gesagt hat, die sind alle deplorable. Macron hat immer die Wähler von Marine Le Pen ernst genommen, aber hat Marine Le Pen gelegentlich auch veralbert. Das ist ein großer Unterschied. Also selbstverständlich müssen wir diesem Thema der AfD und auch den Akteuren enorme Aufmerksamkeit widmen und sie nicht einfach ignorieren. Ich finde nur, dass wir uns dieser Art der Instrumentalisierung, die schon zu einer Zerstörung von Medienglaubwürdigkeit führen kann, entziehen sollten. Der zweite Punkt, was Sie gesagt haben über die EU, nein, wir sind natürlich nicht das Werbemedium der EU. Es geht ja auch nicht darum, die EU zu vermitteln. Es geht darum, ein Forum zu schaffen, in dem Europa die Konversation mit sich selbst haben kann, welches Europa wir eigentlich haben wollen. Und das würde ich nicht nur den Politikern, ich würde es gerne den Politikern überlassen, Frau Horn. Das war genau die Haltung beim Guardian. Das müssen die Politiker leisten. Es ist nicht unsere Aufgabe, Narrative für Remain zu beschreiben. Das ist die Aufgabe der Politik und wenn sie es dann nicht tut, dann ist es eben so. Das Ergebnis für Großbritannien ist mehr als nur eine Wahlniederlage. Es ist katastrophal wirtschaftlich. Katastrophal. Und Sie haben recht, Entertainment ist sehr wichtig und mir ist auch nicht an Erziehung gelegen, mir ist an Inspiration gelegen.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Situation, die wir hier in Deutschland mit der AfD haben. Wir bewegen uns ja da im Prinzip in dem Spannungsfeld. Ignorieren wir das, was sie sagen und tun, bis zu einem gewissen Punkt, springen wir nicht über jedes Stöckchen, das uns hingehalten wird. Das stärkt dann aber das, was als Opferrolle immer so schön benannt wird. Oder aber sagen wir, okay, wir setzen uns mit ihnen im demokratischen Diskurs auseinander, dann aber vielleicht auf eine Art und Weise, wie sie nicht erwarten oder wie sie es bisher noch nicht gehabt haben, dass wir sie mit ihren eigenen Inhalten, immer wieder mit dem Inhalt, mit dem, was sie im Wahlprogramm versprechen, mit dem, wie sie in den Landesparlamenten agieren und es künftig im Bundestag auch tun werden.
Ja, bei der AfD ist es auch so ein Problem, finde ich. Also auf der einen Seite, ich habe es x-mal gehört in den letzten Wochen, dass wir da irgendwie Schuld hätten, dass wir über alle, also wir Medien über alle Stöckchen gesprungen sind. Ich versuche das immer so zu erklären, wenn in diesem Raum jemand jetzt aufstehen würde und würde Sie unfassbar beleidigen, weil Sie eine Frau sind, mit den übelsten Worten, dann würde ich natürlich, und ich glaube die ganze Runde würde das tun, dazwischen gehen und laut sagen, dass diese Person spinnt und den Schnabel halten soll und furchtbar ist. Diese Art von Situationen hat die AfD produziert und natürlich sind aus gutem Grund, Gott sei Dank, Menschen aufgestanden und gesagt, dass so, diese Dinge darf man nicht tun. Und deswegen finde ich auch falsch, jetzt zu sagen, da seien wir auf Stöckchen gesprungen. Auf der anderen Seite aber natürlich, ich finde auch diese Grundannahme so merkwürdig, dass wir die AfD-Politiker vorführen müssen im Sinne von, mit denen ist was falsch. Sie werden ja auch so als Störer bezeichnet. Das ist... Eigentlich zahlt das noch mehr ein auf dieses, was uns, wie ich ja finde, zu Unrecht oder teilweise auch zu Recht vorgeworfen wird, dass es so ein Mainstream-Sachen gäbe und die anderen stören irgendwie und die müsste man umerziehen. Im Kern ist es, ich weiß nicht, wer es eben gesagt hat, ich glaube, es war Jörg Voß, in der gleichen Art und Weise, wie wir auch mit anderen umgehen, zu erklären, in hart nachzufragen, zu versuchen, diese Position zu verstehen, aber wir sind doch nicht dafür da, die irgendwie, weiß ich nicht, vorzuführen oder am Nasenring durch den Raum zu führen. Das ist nicht unser Job.
Ich glaube, ein Gedanke ist auch ganz wichtig jetzt von Wolfgang Bauer zu dem AfD-Thema, dass wir wirklich nicht jeden Schwachsinn, der aus dieser Partei dringt, automatisch zu einer Schlachtzeile oder zu einem Aufmacher
bin ich total
entwickeln,
bei dir.
Weil da war tatsächlich mein Eindruck, dass diese Thesen, die wir da gehört haben, einfach so provokant formuliert wurden, weil jeder den Reflex verstanden hat, wenn du das sagst, bist du die Schlachtzeile, hast die Hoheit morgens im Deutschlandfunk und in den Zeitungen. Und wenn wir uns darauf verständigen könnten, nicht jeden Schwachsinn gleich so zu eskalieren, dass das ein breites Medium findet, würde ich sagen, sind wir dabei. Aber ins Gespräch zu treten und die unsere harten und kritischen Interviews zu machen, müssen wir auf jeden Fall weitermachen.
Und da kommen wir auch zum Handwerk. Wenn es Interviews gibt ohne Erkenntniswert, muss man sie nicht drucken. Und dann erzählt man vielleicht von der Begegnung mit Farage oder mit einem AfD oder CDU oder SPD-Politiker. Und da sind wir bei der Kreativität des Erzählens und unserer eigentlichen Mission.
Wir wollten ja auch das Handwerk, die Arbeitsmethoden, die wir haben, noch mal ein bisschen diskutieren. Herr Blauer, wenn Sie die Frage stellen, ob das, was wir mal ursprünglich an journalistischem Handwerk gelernt haben und an die Hand bekommen haben, heutzutage noch ausreicht, dann habe ich das Gefühl, Sie denken einen Schritt weiter. Sie denken in eine bestimmte Richtung, die Sie noch nicht artikuliert haben. Versuchen Sie es doch mal. Was glauben Sie denn, was wir bräuchten, was wir nicht haben?
Ich glaube, es ist Handwerk, es ist aber auch das Verständnis darüber, was unsere gesellschaftliche Funktion ist. Dass wir unser Handwerk ständig anpassen, das müssen wir ja tun, tagtäglich. Neue Werkzeuge, neue Plattformen, neue Möglichkeiten, Zuschauern, Lesern zu begegnen. Und das machen die Deutschen in vieler Hinsicht agiler als in vielen anderen Ländern. Beispiel aus den USA war in dem Maße, als man musste sich ja daran gewöhnen an diesen Herrn Trump, welche Absurditäten er ohne Zögern äußert. Und am Anfang, wenn ein Präsident etwas sagt, was zugespitzt ist, dann ist das die Schlagzeile. Trump, Doppelpunkt, Zitat. Und wo sich das Handwerk verändert hat in den Monaten nach seinem Amtsantritt war, dass das allgemein verstanden wurde in den verantwortungsvollen Nachrichtenorganisationen, dass man diese Schlagzeilen nicht mehr verwenden kann. Weil eben ein großer Teil der Leserinnen und Leser auf Google News und sonst wo gar nicht mehr liest als die Schlagzeile. Und dann neue Erzähl- oder Schlagzeilen entstanden sind, wie Trump sagt erneut die Unwahrheit zum Thema Klimawandel. Und das war schon eine Art der Bewertung, mit der sich Medien wie die New York Times anfangs schwer taten. Aber diese Anpassung, glaube ich, um die mache ich mir weniger Sorgen. Ich mache mir mehr Sorgen darum, und ich will nicht jetzt Untergangsszenarien zeichnen, aber ich glaube, dass die Situation für die Europäische Union sehr viel labiler ist, als wir sie im Moment wahrnehmen, wenn man primär englischsprachigen Journalismus konsumiert hat im letzten Jahr, ist man ja ständig konfrontiert worden mit dieser Aufreihung. Erst die Wahl in den Niederlanden, dann die Wahl in Frankreich und dann die Wahl in Deutschland und wahrscheinlich kippen alle drei Länder. Das ist jetzt nicht passiert, wir haben alle durchgeatmet, aber selbst in Frankreich haben ja unsere eigenen Kollegen noch wenige Wochen vor der Wahl gesagt, das geht wahrscheinlich schief, was ja wirklich verheerende Folgen gehabt hätte. Und jetzt ist es ruhig, wir hatten Glück, Frankreich hat geklappt, Deutschland werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Aber mir kommt das so ein bisschen vor, wie als der Hurricane Irma in Florida ankam, wo erst der Sturm kommt, dann kommt das Auge und es ist ruhig und der blaue Himmel kommt heraus. Man geht wieder vors Haus, schraubt die Bretter wieder fest an den Fenstern und der zweite Teil dieses Rings könnte schon im Dezember kommen, wenn die Brexit-Verhandlungen vor uns scheitern. Mit Sicherheit aber im nächsten Jahr und wir müssen uns auch mit den Wahlen in Italien beschäftigen, wo uns entweder Berlusconi, zum Glück kein Anti-Europäer, oder sogar das Five-Star-Movement bevorstehen. Jetzt ist die Zeit, die die Briten verpasst haben, die Geschichte Europas attraktiver zu erzählen. Denn wenn es dann knapp wird, zu spät, haben wir keine Glaubwürdigkeit mehr. Das haben wir auch in den britischen Medien gesehen, eine Woche vor der Wahl, es war zu spät.
Aber da sind wir ja wieder an dem Punkt, dass wir im Prinzip als Journalisten Partei ergreifen müssten, in diesem Fall Partei ergreifen müssten für die EU. Das kann nicht ernsthaft unsere Aufgabe sein.
Da muss ich sagen, Einspruch. Also wir müssen mal unterscheiden zwischen Europa und der EU. Ich bin nicht die Presseabteilung der Europäischen Union. Ja, und da müssen wir wirklich differenzieren.
Ganz genau.
Zwischen Leidenschaft für Europa, ich glaube, wir sind alle leidenschaftliche Europäer, und dem Unsinn und dem Unvermögen, das wir in Brüssel erleben. Ich meine, wenn wir beschreiben, dass die angelsächsische Presse die EU kritisch darstellt, da kann ich ja mal die These andersrum aufstellen, vielleicht wären die Briten noch in der EU, wenn wir uns frühzeitig kritischer mit unseren eigenen Institutionen auseinandergesetzt hätten und den Druck erhöht hätten, dass sich da was ändert. Und die Frage nach der Legitimation der EU-Kommission, die darf man stellen. Ja? Yep. Und wir dürfen auch fragen, ist es denn glaubwürdig, wenn der EU-Kommissionspräsident wettert gegen Steueroasen und Steuerschlupflöcher und setzt als Ministerpräsident von Luxemburg sie geschaffen hat und Amazon zahlt dort 0,5% Steuersatz. Das ist unglaubwürdig. Und wenn die Leute erleben, die ganze Flüchtlingskrise ist von der EU und die Verteilungspolitik und die gemeinsame Wirtschaftsraumpolitik ist gescheitert, aber wir erleben, wie ganze Kommissionen sich damit auseinandersetzen, wie der Bräunungsgrad der Pommes frites demnächst sein wird und dass das Bäckerhandwerk demnächst die Brotkruste, die Backvorgänge umstellen muss, dass die Brotkruste nicht dunkel genug ist, das ist absurd. Und wenn wir das nicht kritisieren, dann vergehen wir uns an Europa. Das ist meine Meinung.
Um eine Analogie nach Deutschland hereinzuholen, die Frage ist nicht, ob man das Sprachrohr der Bundesregierung ist. Die Frage ist, ob man sich leidenschaftlich genug dafür einsetzt, dass es eine gewählte Bundesregierung überhaupt gibt. Denn das wird die Debatte sein, schon sehr bald in Europa.
Aber wo wird aus Leidenschaft Parteinahme? Wo verläuft da die Grenze, Frau Horn?
Ja, so ist es ja natürlich. Auch.
Aber so ist es ja
deshalb,
eigentlich.
So ist es ja auch. Deshalb, also ich sehe das auch, wie eingangs Jörg mal sagte, lasst uns selbstbewusst sein, denn die journalistischen Erzählformen sind ja seit Jahrzehnten und Jahrhunderten klar. Ja, es gibt jeden Tag erscheinen Kommentare und starke Stimmen. Wir haben gar nicht so ein großes Problem in der Hinsicht, finde ich.
Jein, würde ich sagen wollen. Also was mir immer wieder auffällt, ist, wenn ich, egal bei welcher Zeitung, in die die Leserkommentare unten runtergehe und ich lese da wirklich viel, was auffällt, ist einfach, dass ganz vielen offenbar der Unterschied zwischen einem redaktionellen Beitrag und einem Kommentar nicht bewusst ist. Und da stellt sich ja dann doch die Frage, ob man vielleicht nicht nochmal einen Schritt sogar weiter zurückgeht und sagen muss, wir brauchen vielleicht eine völlig andere Medienbildung auch in den Schulen. Weil eben so viel ganz offensichtliches Unwissen und so viel Durcheinander da herrscht. Ich hatte die Situation, dass ich mal auf der Straße von jungen Männern angesprochen wurde, die mich erkannten und zu mir sagten, du kriegst ja jeden Tag vom BND deine Befehle. Das sieht man ja immer, wenn du aufhörst zu sprechen und guckst in deinen Computer runter. So, und dann habe ich versucht zu erklären, also wenn überhaupt, müsste es der Verfassungsschutz sein, der BND schon mal gar nicht. Da waren die schon raus.
Sie haben also in der Tat an einem Punkt recht. Ich dachte früher immer, dass es nur so Verfolgungsfanatiker irre seien, die denken, dass einem vorerzählt wird, wie man das Leben zu sehen habe. Was mich wirklich zunehmend nervös macht, und das deckt sich mit dem, was Sie gerade erzählen, dass Menschen, die eine gute Schule besucht haben, die auf einer Uni waren, irgendwo auf einem Fest neben dir stehen und allen Ernstes eben sagen, erzähl mir doch keinen Mist, das erzählt dir doch die Frau Merkel, wie du kommentierst. Wenn man nachdenkt, okay, hat er schon so viel getrunken, ne? So dann so nächste Nachfrage. Ja, aber mindestens Frau Springer erzählt es dir doch. Also das ist in der Tat sehr verbreitet. Ob das ein Schulthema ist, weiß ich zum Schluss nicht. Aber was mich an der Stelle zum Beispiel wirklich nervös macht, ist, als ich zur Schule gegangen bin, hat man eine gute Note bekommen in Gemeinschaftskunde, wenn man gesagt hat, die Taz ist eine tolle Zeitung und Bild ist schlimm. Dann hatte man seine 13 Punkte. Ich habe jetzt bei meiner...
Was für eine Schule warst du denn mal?
So, ich habe jetzt bei meiner inzwischen erwachsenen Tochter, ich meine, die ist 30, wieder festgestellt, dass es genauso ist. Linke Presse toll, rechte Presse oder konservative Presse böse, immer noch das Gleiche. Da scheint sich wirklich nicht genug zu tun, insbesondere dann eben auch, was digitale Medien angeht. Ja. Also das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorge. Und selbst, wie gesagt, selbst gebildete Menschen den Unterschied nicht verstehen zwischen neutral und unabhängig, finde ich wirklich befremdlich und beängstigend. Mhm.
Ja, ich glaube, wir sollten auch nicht neutral sein als Medien. Also Haltung zeigen, das ist schon, finde ich, wichtig.
Ja, aber es gibt Leute, die denken, es sei so. Also unsere Aufgabe sei, wie ein Roboter neutral auf irgendwas raufzuschauen.
Also Haltung ist wichtig und wir kämpfen für Werte, das finde ich nach wie vor richtig. Und für Grundprinzipien, Recht und Gesetz, aber nicht gegen einzelne Personen. Ja? Ich glaube, das ist der Unterschied.
Einzelne Personen.
Mein Anliegen ist, dass wir diese Diskussion überhaupt haben. Und sie ist ja so riskant. Mir geht es auch überhaupt nicht darum, sie anzugreifen oder zu kritisieren. Ich lese gerne und ein breites Spektrum alle ihre Medien. Sondern es geht darum, die Debatte loszutreten, weil sie unweigerlich am Anfang zu diesen Fragen führt, die ganz berechtigt sind. Schlägt er jetzt vor, wir sollten die Trennung zwischen Nachricht und Kommentar aufgeben? Selbstverständlich nicht. Darum geht es nicht. Aber das ist die Ursprungsangst, diese Grundfesten zu berühren. Trotzdem ist meine Grundannahme, dass wir, wenn wir in dem Temperaturgrad, in der Leidenschaft und in der Menge auch der Europa-Berichterstattung, Analyse und Meinung weitermachen, werden wir es bedauern.
Ich glaube, wir müssen unsere Stimme, unsere Meinung klar zeigen, aber gleichzeitig bewusst sein, dass wir als Journalisten das Privileg zu senden nicht mehr allein haben.
Ganz genau.
Aufgrund von Social Media. Und deshalb werden wir das auch nicht zurückdrehen, diese ganzen Facebook-Kommentare, wie Sie sie genannt haben, oder
Genau.
Das wird es weitergeben und das ist auch völlig okay so.
Aber wie stellen wir uns den? Wie gehen wir damit um, Herr Kuss?
Jetzt mit was?
Mit all diesen Kommentaren, mit den veränderten Playern, die da mit auf dem Spielfeld sind und im Prinzip eine eigene Auslegung von...
Es sind ja unsere Kunden.
Erstmal, die sehen sich zum Teil aber nicht mehr als Kunden, die sehen sich als Nebenplayer zu dem, was wir machen.
Wir müssen erstmal bei unseren Wurzeln bleiben, glaube ich. Ja. Wir erleben einen, gerade wenn wir in die digitale Welt gehen, einen Strom von Halbwahrheiten, Viertelwahrheiten, Achtelwahrheiten. Und ich glaube, die Marken, die etablierten Marken, über die ja gerne so mal hämisch gesprochen wird, die Leute kennen, die werden am Ende der Fels in dieser Brandung der Halbinformationen sein, weil ich Vertrauen habe in eine Marke, in Spiegel.de,
in
Watz.de. Und weil ich weiß, da steht ein Brand dahinter, der auch Konsequenzen zu tragen hat, wenn er Fehlinformationen absetzt. Und der erste gute Ratschlag an uns ist, glaube ich, dass wir selber vermeiden, Fehler zu machen und noch besser werden. Und gerade wenn ich in die digitale Welt blicke, stelle ich fest, dass so alte journalistische Ansätze, wie Sie vorhin in Ihrer Ansprache erwähnten, die alten Ansätze, die waren gar nicht so doof, dass man sagt, wir brauchen zwei Quellen, um eine Nachricht zu publizieren. Und in der digitalen Welt reicht mittlerweile schon eine halbe Quelle. Und die Pushmail ist raus und die hole ich nach 5 Minuten wieder zurück, weil halt sich irgendeine Agentur geirrt hat. Ja, und das war früher vielleicht nicht so gefährlich, wird aber heute gefährlich, weil es immer auf dem Konto der Unglaubwürdigkeit einzahlt. Und das nehmen die Leser uns, glaube ich, jetzt schneller übel, wenn wir uns von der Qualität verabschieden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Es gibt auch ein Phänomen, das ich gerne erwähnen würde, wenn ich darf. Wir hören ja über Präsident Trumps sinkende Beliebtheitswerte. Daraus jetzt aber zu schließen, dass er nicht wiedergewählt werden könnte, ist zum Beispiel ein Trugschluss. Denn die Basis bewegt sich nicht, trotz allen guten Journalismus. Und die New York Times, Washington Post, andere machen ja wirklich hervorragenden Journalismus in großer Menge und mit guter
Einspruch.
Zweites Beispiel noch, in Großbritannien genau dasselbe. Es ist diese Annahme hier, dass Brexit nicht nochmal passieren würde. Im günstigsten Fall ist im Moment eine Mehrheit von ungefähr 51% für Remain. Trotz dieser enormen Berichterstattung inzwischen in Großbritannien erreicht man sich gegenseitig nicht mehr. Woran liegt das?
Also ich würde jetzt mal der These widersprechen, dass die amerikanischen Kollegen so einen tollen Job gemacht haben. Ich glaube, dass sie keinen guten Job gemacht haben im Vorfeld der amerikanischen Präsidentschaftswahlen, weil sie in ihren Blasen sich bewegt haben. Neuengland, an der Westküste, in Washington. Ja, jetzt ist zu spät.
Ja, aber sich nicht. Trump würde immer noch wiedergewählt werden.
Weil das ist natürlich, jetzt ist er Präsident. Das ist ein Faktum, das ist nicht so leicht aus der Welt zu schaffen. Aber ich glaube, die amerikanischen Kollegen haben schwere Fehler gemacht, indem sie sich wirklich viel zu lange in ihren Blasen bewegt haben und den Blick auf die problematischen Gebiete völlig ausgeblendet haben. Mhm. Und den Fehler dürfen wir nicht machen. Und wenn wir über Europa reden, müssen wir gucken, ich rede jetzt mal für ein regionales Medienhaus, was hat der Braunschweiger, der Gelsenkirchener, der Hamburger und der Berliner von Europa und welche Erwartungen hat er an Europa? Ja, und erst wenn ich diese Fragen vernünftig beantworte, kann ich mir Gedanken darüber machen, was will der Süditaliener von Europa und der Grieche oder wie denken die Briten und die Amerikaner über Europa? Denn wir müssen bei uns anfangen. Und was richtig ist, Herr Blau, das fand ich einen wichtigen Gedanken, ist, dass wir über Kooperation nachdenken müssen. Und wir bei Funke haben eine Kooperation jetzt gestartet mit Ouest France, das ist die größte französische Tageszeitung, sitzt in Rennes, ähnlich wie die Watz, nicht in der Hauptstadt, eine starke Regionalzeitung. Und wir haben mit einem Handschlagvertrag gesagt, ja, wir dürfen Europa nicht der Politik allein überlassen und haben vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich einen großen Macron gehabt, wir haben ein Interview gehabt, wir haben mit Fillon gesprochen, waren nach der Wahl in Frankreich im Élysée-Palast. Ich habe die Franzosen hier mitgeschleppt zu Martin Schulz und ihre Fragen auch bei Angela Merkel eingereicht, was von meiner Zeit dann abging. Und das hat sehr gut funktioniert. Wir haben die Auflage in beiden Ländern auf über 2 Millionen gehoben und hatten natürlich ein tolles Publikum und haben die Punkte gemacht, auch gerade was jetzt Le Pen angeht oder hier die AfD in Deutschland.
Klasse. Sie wollten noch was hinzufügen gerade eben.
habe ich vergessen, weil ich so begeistert bin von dem, was du gesagt hast.
Ach, Marion.
Ich glaube, ich wollte eine Sache zu diesem... Sie sagen, es ist ein Faszinosum, dass Sie trotzdem den Trump so toll finden. Vielleicht sind Leser oder Wähler eben einfach nur so, wie wir alle normale Menschen sind. Ich stelle mir das so vor, wie man heiratet den falschen Partner und dann erzählen die alle, der ist falsch und der geht fremd oder macht sonst irgendwas. Aber du hältst dann daran fest, weil du hast dich ja nur dafür entschieden. Vielleicht ist es eine ganz banale Bockigkeit, dass Menschen es ungern hören, dass man ihnen immer sagt, sie haben was falsch gemacht. Und das ist auch schwierig in der im Umkehr nachher, also für etwas anderes zu werben. Aber das ist erstmal ein relativ normales Verhalten, dass man nicht immer hören will, mit einem selber sei was falsch. Und das, glaube ich, ist das, was wir alle auch lernen sollten aus dem, was wir, wenn es denn nur eine Krise ist. Wir müssen lernen, wieder zuzuhören. Und ich glaube, da haben wir Journalisten wirklich das als Einzige, wo ich wirklich finde, dass wir eine offene Flanke haben. Und das ist, wir hören uns nicht zu. Ich glaube, jeder von uns kann hier bestätigen, eine normale Redaktionskonferenz, Heiland. Dass wir da wirklich zuhören, dass wir wirklich den Menschen zuhören. Und Kern, hast du es eben auf den Punkt gebracht. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann kann ich die Geschichten vielleicht auch so erzählen, dass sie tatsächlich ankommen in den Herzen. Und solange man sich nur hinstellt und sagt, das ist ein böser Mann, böser Mann, böser Mann, da wird sich nichts ändern. Die werden den Schluss noch toller finden.
Und es wird auch langweilig für den Leser.
Ja, auch noch.
Herr Schneider?
Unterstreiche alles, was die Maria gerade gesagt hat. Ja. Aber zuhören ist wichtig und vor allem reagieren. Früher, also welcher und der permanente Selbstzweifel. Habe ich als Chefredakteur Interesse an den Leserbriefen? Na klar, muss ich haben, weil das ist der Dialog mit meinem Kunden, den ich da habe, mit meinem Konsumenten. Beantwortest du die Leserbriefe? Natürlich. Guckst du rein oder sorgst du dafür, dass es eine Dokumentation noch gibt? Ja? Oder wird die weggespart? Nein, eine Dokumentation ist wichtig, weil die sichert Qualitätsjournalismus. Das sind alles Punkte, neben dem Zuhören, der Selbstzweifel,
auch die Selbstbewusstsein, Kultur innerhalb der Redaktion ist ein ganz wichtiger Punkt.
Die wir, glaube ich, neu lernen müssen auch, weil wir machen uns ja gerade mit dieser Fake-News-Debatte, im Übrigen gibt es eine DPA-Studie, die vor zwei Wochen, eine DPA-Meldung, die vor zwei Wochen lief, dass nur 2% tatsächlich in Deutschland an Fake-News glauben. Wir Journalisten machen aber diese Debatte so groß, dass wir unsere eigene Glaubwürdigkeit ja selbst beschneiden und das darf nicht sein, deshalb zuhören, mit dem Konsumenten, mit dem Kunden, mit dem Leser im Kontakt sein, im Dialog sein und ein gewisses Selbstbewusstsein.
Dieses prägen. Im Dialog bleiben mit dem Leser, mit dem Zuhörer, dem Zuschauer. Frau Horn, wo würden Sie da eine Grenze setzen? Gibt es eine Gruppierung, wo Sie sagen, hier lohnt sich das Diskutieren nicht mehr, weil die a. aggressiv auftreten, ohne Manieren auftreten und so in ihrer auch eigenen Blase, was uns ja immer vorgeworfen, aber auch so in ihrer Blase drin sind, dass du einfach sagen musst, okay, Hände hoch, ich komme da nicht mehr ran.
Ich würde da ganz zweigeteilt antworten. Das eine ist, wir sollten nicht Menschen vorwerfen, in Blasen zu sein, weil jeder ist in Blase. Und damit meine ich gar nicht so sehr journalistische oder nicht. Ich sehe die Welt auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich weiblichen Geschlechts bin, eine bestimmte Vita habe, aus einer bestimmten gesellschaftlichen Schicht komme, etc. pp. Das ist erstmal sehr normal. Und das ist auch nichts Schlimmes und ich glaube, das sollte man für sich im Kopf haben. Ich finde übrigens, man sollte das sehr viel häufiger bei Artikeln klar machen, wie die Haltung des Autoren ist. Weil natürlich gibt es keine komplette Objektivität. Aber um die direkte Frage zu beantworten, ich steige dann aus, wenn ich mit Leib und Leben bedroht werde, wenn es nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes stattfindet. Also du hast eben von Leserbriefen gesprochen. Ich habe mir auch eine Änderung, muss man sagen, ich reagiere heute wirklich auf alles, was in der Redaktion ankommt. Und das kostet unfassbar viel Zeit. Und teilweise denke ich, verdammt nochmal, ich nur was Ordentliches gelernt. Es ist wirklich manchmal anstrengend. Aber ich antworte halt auf die nicht, wo im ersten Absatz steht, ich gehöre gefoltert, alles, was man mit Frauen noch so machen kann, meine Kinder gehörten getötet und so weiter, mit denen diskutiere ich nicht weiter. Mhm. Das ist, glaube ich, auch naheliegend, das macht man nicht. Ansonsten mache ich aber die wirklich schräge Erfahrung, ich habe es vorhin schon angedeutet, selbst die schrägsten, aggressivsten Leserbriefe, wir hatten alle keine Ahnung, alles furchtbar und ich bestelle das Abo jetzt ab. Wenn man dann anruft und sagt, lassen Sie uns mal reden, ist eine Riesenüberraschung, dann wird sich entschuldigt für die Wortwahl, dann geht tatsächlich eine Art Gespräch los und dann ist immer das, was Jörg eben gesagt hat, es wird aus dem persönlichen Erleben etwas beschrieben und dann versteht man auch, warum dieser Mensch die Welt so sieht. Und wo steht geschrieben, dass er sie so sehen muss wie ich?
Und der Mensch will ernst genommen werden, will gehört werden und will, dass man mit ihm kommuniziert. Das ist ja nun das Wesen der Kommunikation seit tausend von Jahren.
Gibt es für Sie eine Grenze, wo Sie sagen, gehe ich nicht drüber?
Meine Reizschwelle liegt da ein bisschen niedriger als die von Marion. Also wenn du erst bei Morddrohung aussteigst, ich steige schon aus bei du mieser Schreiberling oder so. Also,
die rufe ich an, das ist toll.
Das
ist entschuldigen Sie dann immer.
Wenn also bestimmte Umgangsformen einfach eklatant vernachlässigt werden, erlaube ich mir auch mal nicht zu antworten. Ja? Und ich glaube, das ist auch okay. Ja? Weil wir müssen jetzt nicht wirklich so ganz das Hemd aufreißen und jeden Fall in das reinstoßen. Ja? Das würde, glaube ich, auch nicht gut ankommen. Also wir müssen schon ein Selbstbewusstsein zeigen, dass wir auch sag mal, im ganz normalen Umgang in der Öffentlichkeit zeigen. Und deswegen, nein, ich beantworte nicht jede Zuschrift. Aber freue mich auch über Dialoge und habe auch festgestellt, wenn man Leser anruft bei Ihnen zu Hause, dass sie wirklich sehr überrascht sind.
Das ist das Beste überhaupt.
Und dass sie auch ganz irritiert mal nachfragen, sind sie es wirklich, ja? Weil damit rechnet keiner. Und
es gibt auch Leser,
man muss auch viel Zeit dafür haben.
Schmutzige Idee gehabt, ob man zwei, drei Frauen einstellt mit einer ähnlichen Stimme, die dann immer anrufen, weil Abbestellungen in 7 von 10 Telefonaten zurückgenommen werden, wenn du anrufst.
Das wären aber die Fake-Calls, Mario. Das ist keine gute Idee. Das wären Fake-Calls. Ja, da müssen wir aufpassen. Ja.
Sie hatten eben schon Allianzen angesprochen. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf einsteigen wollen. Welche Form der Allianzen, Herr Blau, Sie hatten das ja aufgebracht, auch in Ihrem Vortrag, schweben Ihnen denn vor? Was ist sinnvoll? Und vor allen Dingen, ich meine, hier sitzen lauter Verleger, die wollen am Ende des Tages auch Geld verdienen. Was macht denn da Sinn?
Also zum einen gibt es ja schon Versuche. Es gibt zwei Allianzen, die mir bewusst sind. Das eine ist die Europa Alliance, der eher liberalen Zeitungen. Das ist also Guardian, Süddeutsche Zeitung, La Stampa, El País und ich glaube Gazzetta di Borgia und Le Monde. Und dann gibt es noch Lena, das sind dann eher so die ABC, El Mundo, ich glaube die Welt ist da auch dabei, die dann auch gemeinsame Projekte gelegentlich bearbeiten. Und daraus entsteht Journalismus, der dann in der jeweiligen Landessprache veröffentlicht wird. Das ist eine ganz tolle Sache. Das ist aber nicht dasselbe wie das Herstellen einer transnationalen Öffentlichkeit, sondern es werden viele Geschichten dann wieder renationalisiert, um im jeweiligen Format der Zeitung zu funktionieren. Und das andere ist, es gibt immer noch Europa keine Stimme, die ebenso wahrnehmbar ist und so überzeugend und leidenschaftlich wie die antieuropäische Stimme aus den britischen Medien. Mhm. Und das ist der Ansatz, weshalb wir jetzt kürzlich versucht haben, eine Allianz zu gründen zwischen liberalen Leitmedien und auch konservativeren Leitmedien. Es geht überhaupt nicht darum, eine Sicht von Europa zu transportieren. Es geht darum, überhaupt die Debatte zu haben, die aber auf der Grundannahme stattfindet, Europa sollte enger zusammenarbeiten. Das vielleicht als Minimalkonsens. Noch nicht mal, es muss die EU sein. Aber als Alternativentwurf zu diesem Rückfall in die Nationalstaaterei und wir können Empire 2.0 haben. Das sind ja so die Slogans des Außenministers. Und das hängt aber davon ab, dass jedes Haus teilnimmt und da verdient man kein Geld damit. Das ist genau der Punkt. Niemand wartet auf noch eine englischsprachige Publikation, aber es kostet auch nicht viel. Was es am meisten kostet, ist gar nicht Geld, sondern Management Attention der Redaktionen, die alle schon überarbeitet sind.
Herr Schneider, wenn Sie es sich aussuchen dürfen, mit wem würden Sie denn da, gut, kein Geld drin, aber man kann was bewirken, man kann was bewegen, wo würden Sie eine Allianz sehen?
Also wir arbeiten ganz häufig mit dem New Yorker zusammen, New York Magazine, Time Magazine. Wir kaufen Debattenbeiträge ein, geben aber sehr wenig weg, weil da besteht wenig Interesse. Deshalb gibt es keine festgeschriebene Allianz. Aber am Ende sehe ich so, alles, was dazu führt, dass das Heft interessanter wird, das Produkt inspirierender wird, ist willkommen. Wir wären ja verrückt, wenn wir diese Chancen nicht ergreifen.
Gastbeiträge gibt es in der Bild am Sonntag, ich glaube eigentlich fast jede Woche, zu den unterschiedlichsten Themen. Können Sie sich vorstellen, darüber hinaus zu gehen? Ich habe den Start Ihrer Frage. Entschuldigung. Gastbeiträge, gibt's ja, die gibt es ja regelmäßig in der Bild am Sonntag, aber dass man darüber hinaus noch geht.
Das ist jetzt nicht erklärtes Ziel. Das ist immer da, wo, wenn etwas spannend ist, nimmt man den Gastbeitrag, aber nicht, dass es grundsätzlich so sein müsse. Mhm.
Wir haben ja nun ein relativ breites Spektrum in Sachen Journalismus schon nicht abgearbeitet, durchdiskutiert. Ich würde gerne hier bei Herrn Kuss damit anfangen. Wenn Sie jetzt auf den Zustand des Journalismus, des deutschen Journalismus schauen, was sehen Sie und was davon bereitet Ihnen tatsächlich Sorgen?
Also ich glaube, dass der Zustand im deutschen Journalismus sehr viel besser ist, als es von manchen Podien dringt. Wir haben eine ganz lebendige Zeitungslandschaft, wir haben hohe Qualität. Die Qualität bei den Regionalzeitungen ist, finde ich, stark gestiegen. Wenn Sie schauen, wie die Zeitungen vor vor 20, 30 Jahren ausgesehen haben. Wir haben tolle Boulevardzeitungen, die ich gerne lese, die, wo die Geschichten auch stimmen, und obwohl sie sehr zugespitzt sind. Also der Zustand ist gut. Die Renditen sind auch noch okay, denke ich. Und was mir Sorge macht, ist ehrlich gesagt so ein bisschen der Nachwuchs. Ich hatte den Eindruck, dass in den vergangenen Jahren die Redaktionen überrannt wurden von hochqualifizierten, tollen Menschen, die Journalist werden wollten. Und heute hat das dramatisch nachgelassen in meiner Wahrnehmung. Man muss sich viel mehr bemühen um junge Leute, die gerade im Print vielleicht doch diesen vielen depressiven Podien auch zu oft gefolgt sind und sagen, das ist kein Geschäft mit Zukunft, das macht mir Sorge. Und dass wir es wirklich schaffen, permanent daran zu erinnern, wir müssen die Qualität abliefern. Es muss stimmen, es muss interessant sein.
Ja?
Es muss den Leser anzünden, er muss es wirklich haben wollen. Diesen Reflex auslösen, jeden Tag, boah, das muss ich gelesen haben. Das muss ich, klar, bei der Regionalzeitung kann man sagen, wir haben ein Abonnement, da sind die Leute natürlich länger dabei. Aber eigentlich müsste man sich auch bei der Abonnementzeitung jeden Tag fragen, wenn du jetzt kein Abonnement verkauft hättest, ja, mit welcher Geschichte geht die Zeitung am Kiosk weg? Was interessiert die Leute wirklich? Und diese Frage müssen wir uns, glaube ich, noch öfter stellen. Das ist eine alte Boulevardfrage. Bei Bild stellt man sich jeden Tag die Frage, wie verkaufe ich meine Zeitung bei einer Quote von über 90% Einzelverkauf? Ja? Und ich glaube, die Frage stellen wir uns manchmal bei den Zeitungen, die in Abonnements vertrieben werden, nicht häufig genug. Und das wäre so ein Verbesserungsvorschlag.
Herr Schneider?
Ja, wir haben alle drei bei Bild gearbeitet lange. Ich glaube, wir auch 15 Jahre. Ja, dieses Heißsein, von dem der Jörg gerade gesprochen hat, das ist wichtig. Das macht mir auch Sorgen, dass das, obwohl ich selber noch relativ jung bin, dass mit diesem Nachwuchs nicht mehr gibt, weil sie sich mit ganz anderen Erzählformen auch beschäftigen und mit ganz anderen technischen Möglichkeiten, als mit dem Urreflex Neugier, Heißsein und What's the Story, wie kann ich begeistern Leser? Ansonsten, was ich gut finde, ist, dass, glaube ich, der deutsche Journalismus noch nie so selbstkritisch war wie zurzeit. Deshalb gibt es ja die vielen Podien und dass es die Diskussion ihn auch besser macht. Und deshalb bin ich eigentlich ganz optimistisch, was die Branche angeht.
Wie optimistisch sind Sie, Frau Horn?
Ich bin grundsätzlich immer optimistisch. Nein, ich finde einfach, meine Vorredner haben natürlich recht, Medien sind besser geworden, als sie waren. Und deswegen geht mir auch oft auf die Nerven, wenn so gesagt wird, auch die großartigen Chefredakteure früher mit ihren unfassbaren Auflagen. Ne? Supi, wenn man sich anguckt, was sie für Zeitungen gemacht haben, das ist von Fox News nicht weit entfernt. Oder es ist ähnlich und es gab kein Gegenangebot. Ich bin wirklich sehr hoffnungsfroh, weil, ich will mal ein Beispiel sagen, ich stehe für ein Medium, das eher zu 80% fast männliche Leser hat, eher ältere Leser hat, also meines Alters. Wenn wir unsere Beiträge aber bei Facebook veröffentlichen, lesen das junge Frauen bis 25. Genau die konträre Zielgruppe. Das heißt doch im Kern, dass fast alles, was ich mal oder wir alle hier über Marktforschung gelernt haben, wahrscheinlich Humbug ist, weil wenn es auf gedruckt, verzeihen Sie den Begriff, eher alte Männer und digital junge Frauen interessiert, das ist schon spannend. Also da ist wirklich ganz viel noch drin los. Ich glaube, eigentlich macht mir nur eine Sache Sorge und das ist, ich fürchte, dass wir zu langsam begreifen, dass wir als Journalisten nicht besser sind als unsere Leser. Dass wir, wenn wir Europa nicht mit Werf in die Zeitung kriegen, dann deshalb, weil man auch uns nicht angezündet hat. Wenn wir bestimmte Sachen nicht so in der Zeitung, also dieses, wir sind nicht toller. Wissen Sie, jeder Kommentar, in dem drin steht, wir sollen uns vom Terror nicht bange machen lassen. Ich kann gar nicht so laut hier reinschreien, wie ich möchte. Wer schreibt mir vor, wovor ich Angst habe? Wissen Sie, also ich finde wirklich diese Art von, das müssen wir begreifen, dass wir nicht Menschen was erzählen, was wir selber auch nicht fressen würden. Wenn meine Teenie-Tochter Silvester ans Brandenburger Tor geht, ich würde sie lieber festnageln an der Heizung. Da geht sie nicht hin, weil ich Angst hätte, dass dort was passiert. Wir maßen uns aber an den Lesern, ich verstehe den Grundgedanken bei dem Thema, aber zu erzählen, sie sollten keine Angst haben. Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung, dass wir begreifen, wir sind nicht toller, interessiert es uns eigentlich, setzen wir uns damit wie normale Menschen auseinander. Und bange bin ich nicht. Nee.
Herr Blau.
So ein bisschen zweigeteilt. Die wirtschaftlichen Aussichten des Journalismus in Deutschland sind natürlich im Moment ungleich besser als in vielen anderen Ländern. Meine Arbeit jetzt in diesem internationalen Kontext, das Interessante oder einer der vielen interessanten Punkte daran ist ja, in über 20 Ländern in die Geschäftszahlen und auch in die Traffic-Ströme schauen zu können. Und ein Muster, das sich da schon abbildet, ist, dass alles, was seltsamerweise verspätet stattfindet als im Durchschnitt eines Kontinents, findet dann umso radikaler und schneller statt. Also das ist so die eine Fragestellung, die ich habe in Deutschland. Und was den Journalismus angeht, gut, jetzt bin ich Deutscher, also take it with a grain of salt, aber ich finde den Journalismus hier wirklich in der Weltklasse. Ich finde, es gibt sensationell guten Journalismus in Deutschland und auch in der Breite. Wie gesagt, ich wünschte nur, er würde auch international wahrgenommen werden, da wo es gilt.
Perfekt, da geht ein Schlusswort nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Horn, Herr Blau, Herr Schneider, Herr Groß, besten Dank.